Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit Birte Sewing aus dem Führungsteam von Finleap. Die Managerin ist seit 15 Jahren in der Finanzbranche tätig. Sie hat bei der Beratung McKinsey begonnen, war dann bei den beiden großen deutschen Banken und zuletzt hat sie 3 Jahre im Management der Ergo-Versicherung gearbeitet. Im vergangenen Herbst ist sie nun in die Fintech-Welt gewechselt und arbeitet als COO im Führungsteam des Company-Builders Finleap. Dort kümmert sie sich zum Beispiel um die Solaris Bank und ist für die internationale Expansion von Finleap zuständig. Wo steuert der wichtige Fintech-Inkubator hin und wer könnte das Unternehmen eines Tages kaufen? Darüber haben wir am vergangenen Freitag gesprochen. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Exporo. Über das Hamburger Startup kann man schon mit geringen Geldbeträgen in Immobilien investieren. Dafür erhält man bis zu 6% Zinsen. Exporo ist mit diesem Angebot der Marktführer in Deutschland. 25.000 Anleger haben ihr Geld bereits bei Exporo investiert. Je nachdem, wie lange man investiert bleiben will, kann man sich an Immobilienprojekten beteiligen. Da finanziert man dann zum Beispiel den Bau eines Hauses oder man kann sich an bereits vermieteten Häusern beteiligen. Wer das mal testen will, kann sich einfach kostenlos unter exporo.de/ffwd anmelden und erhält als Finance Forward Hörer einen Willkommensbonus von 100 Euro. Der Gutscheincode dafür lautet FFWD100. Ich wiederhole nochmal FFWD100. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Hi Birte.
Hi Kaspar.
Ihr habt ja vor kurzem ein Projekt gestartet mit dem Namen Finleap Forward. Wollt ihr uns eigentlich Konkurrenz machen bei Finance Forward?
Ja, auf die Frage habe ich, glaube ich, gewartet. Ja, also Forward ist ja eigentlich ein ganz gutes Wort. Da stimmen wir uns, glaube ich, dann schon mal gegenseitig zu. Was machen wir bei Finleap Forward? Finleap hat ja eigentlich eine Historie seit mehr als 5 Jahren als Company Builder gestartet und ist dann immer weitergegangen, die Assets, die dann gebaut worden sind, zu skalieren. Hat jetzt vor 1,5 Jahren mit Connect die SaaS-Plattform gegründet. Und Finleap Forward ist eigentlich für uns ein bisschen der nächste Schritt. Das ist ein Teil von Build, von Finleap Build, wo wir weiterhin neue Geschäftsmodelle bauen und die Digitalisierung weitertreiben. Wir sehen aber natürlich, dass wir aufgrund unserer Brand, aufgrund der guten Erfolge, die wir in den letzten Jahren hatten, viel Nachfrage haben von traditionellen Unternehmen, von traditionellen Banken, Versicherern, die sagen, sie wollen mit uns was zum Thema Innovation machen, sie wollen ihre Geschäftsmodelle transformieren. Und da haben wir bisher Themen gehabt, natürlich in Finleap Connect, was ja die Transformation der Unternehmen begleitet. Aber wenn es so um große Themen geht, wirklich darum, neue Themen aufzubauen, Attacker-Bank oder auch einen Attacker in der Versicherung oder wirklich innovative Themen, da war bei uns ein bisschen eine Lücke.
Habt ihr das bei Build nicht sowieso auch schon gemacht, dass ihr zusammen mit Unternehmen Projekte aufgebaut habt?
Bei Build ist schon das Thema, dass wir eigenständige Geschäftsmodelle bauen wollen, die dann auch eigenständig im Markt sind. Wenn du dir anguckst, die Solaris Bank, Ellen war ja zum Beispiel am Pega mit drin, trotzdem eigenständiges Geschäftsmodell. Und hier geht's jetzt eigentlich drum, die Unternehmen in der Transformation noch stärker innovativ zu begleiten, mit denen zusammen MVPs zu entwickeln, mit denen zusammen Technologien einzusetzen, müssen aber dann keine eigenständigen Geschäftsmodelle sein. Das heißt, wir nehmen eigentlich den Skillset, den wir bei Build haben, plus den Skillset, den wir bei Connect haben, bringen die zusammen und können so mit den Unternehmen arbeiten. Ist aber nicht so viel das Ziel, dass dann eigenständige Geschäftsmodelle, die dann tatsächlich später vielleicht mal IPO'd oder verkauft werden können, entstehen, sondern eher in den Unternehmen selber. Hm. So eine kleine Lücke, die wir hatten, verändert jetzt aber nicht die Strategie von Finleap, sondern ist eigentlich ein bisschen ein klarer Ziehen der Aufgaben, die wir bei uns innen drin haben. Ja.
War das schon lange geplant oder habt ihr einfach opportunistisch geguckt, okay, da sind jetzt gute Leute auf dem Markt, die von Wirecard kommen und die nehmen wir jetzt und entwickeln das da so weiter?
Ich glaube, wie so häufig, ein Mix aus beiden. Wir haben natürlich schon vor Corona gesehen, dass das ganze Thema Zusammenarbeit mit Unternehmen, Digitalisierung bei Unternehmen sehr, sehr wichtig ist. Beispiel sieht man da ja auch, deutsche Fintech Solutions haben wir ja mit der DVAG schon länger. Das ist ja so ein bisschen so ein Vorläufer von einem solchen Thema. Hat auch sehr gut geklappt. Und hatten uns dann schon eigentlich Anfang diesen Jahres, als auch der Florian Resatsch neu gekommen ist, überlegt, wie kann man das weitertreiben. Der Trend ist jetzt durch Corona, glaube ich, nochmal sehr, sehr viel verstärkt worden, dass die Digitalisierung oder das Digitalisierungserfordernis in den Unternehmen nochmal mehr nach vorne kommt. Und dann hatten wir so ein bisschen, wir hatten die Idee, waren dabei und das Wirecard-Thema, dass sich einige Kollegen von Wirecard Finlieb angeschlossen haben, kam dann dazu. Ja, also das ist nicht der Grund gewesen, aber für uns natürlich positiv, weil wir der Meinung sind, dass das sehr gute Kollegen sind, nette und fähige Kollegen, die unser Team dann ergänzen können.
Bevor wir jetzt sozusagen nochmal auf die größeren Finlieb-Themen kommen, du bist ja jetzt schon 15 Jahre in der Finanzbranche in unterschiedlichen Stationen, McKinsey, zuletzt bei der Versicherung Ergo. Wie siehst du aus der Ferne so diese ganze Wirecard-Thematik? Ohne, wahrscheinlich, du kennst ja keine Details, aber wie siehst du sozusagen diesen Skandal?
Ja, also jeder, der in der Finanzbranche ist, guckt sich das, glaube ich, so genau wie möglich über die, wahrscheinlich vor allen Dingen über die Presse, aber auch über Leute, die man möglicherweise kennt, an. Ich denke, nach dem, was derzeit bekannt ist, ist das insbesondere ein Thema einfach kriminelle Energie von Einzelnen, beziehungsweise so ist ja, glaube ich, auch der Vorwurf Bandenkriminalität. Ich glaube, das hat gar nicht so viel mit der Finanzindustrie zu tun. Das ist hätte genauso gut in einem anderen Unternehmen, einem anderen DAX-Unternehmen, es ist ja ein DAX-Unternehmen, passieren können. Weil was da passiert ist, ist ja Betrug, ja. Und das hätte meiner Ansicht nach in jedem anderen Unternehmen genauso passieren können. Dass es passiert ist, ist natürlich erschreckend, auch für den ganzen Standort Deutschland natürlich nicht gut. Und jetzt muss man, glaube ich, gucken, dass man die Themen aufarbeitet, soweit möglich. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass man nicht verallgemeinern sollte, weder auf die anderen DAX-Unternehmen, noch auf Finanzdienstleister, noch auf Startups, weil eigentlich ist Wirecard ja kein Startup mehr gewesen.
Du bist ja bei Finlieb auch für die sozusagen regulierten Unternehmen zuständig, LNW, Solaris Bank, Element. Merkt ihr das schon in der Kommunikation mit der BaFin, dass die angespannter ist, dass sie vielleicht die Zügel ein bisschen enger hält jetzt?
Ja, grundsätzlich, wir haben grundsätzlich gute, sehr gute und auch einen intensiven Austausch mit der BaFin. Ja, und so ein Austausch, der wächst ja auch über Jahre. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo man sich auch gegenseitig kennt und positiv miteinander arbeitet. Die BaFin, soweit ich das jetzt beurteilen kann, ist sich, glaube ich, auch sehr bewusst, dass es hier ein Einzelfall ist, dass wir über kriminelle Energie reden. Und ist, glaube ich, weit davon entfernt, jetzt zu sagen, ein Thema, was bei Wirecard aufgekommen ist, gilt jetzt für alle. Ich nehme alle in Sittenhaft. Das ist nicht der Fall. Sondern da wird sehr differenziert auch geguckt. Deshalb sehen wir auf der Seite derzeit keine Veränderung. Ich glaube, man muss insgesamt gucken und wird sehen, ob sich solch ein Thema dann möglicherweise auch auf europäischer Ebene, wie sich sowas auswirken wird, insgesamt auf Themen wie Regulierung, derzeit ja vor allen Dingen in der Diskussion das Wirtschaftsprüferthema. Aber auch da muss man wieder gucken, reden wir jetzt hier eigentlich von einem Einzelfall krimineller Energie. Ich glaube, es war in der Presse, es wurden ja Schauspieler geheiert, um Prüfungsmeetings zu machen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob überhaupt Veränderungen in Regulatorik, die würden auch nichts bringen. Ja, aber du kannst immer Schauspieler heiraten, wenn du tatsächlich diese kriminelle Energie hast. Deshalb für uns derzeit nicht. Ich glaube, man muss gucken, wie sich das Thema jetzt weiterentwickelt in den nächsten Monaten. Ich würde es aber auch aus dem Grund nicht gerechtfertigt finden, dass man jetzt aufgrund eines Einzelfalls Themen, die man lange überlegt und austariert hat, möglicherweise in die eine oder andere Richtung dann wieder beeinflusst.
Deine Sichtweise ist da klar. Es gibt natürlich auf der anderen Seite irgendwie so politischen Druck auch. Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, ihr geht nicht davon aus, dass es jetzt eine strengere Regulierung geben wird.
Aus meiner Sicht muss man das, wie gesagt, sehr differenziert anschauen. Ich halte es derzeit nicht für gerechtfertigt, dass es das gibt. Ich glaube, man kann die politischen Strömungen und auch bei, vor allen Dingen dann, wie gesagt, wir haben EU, wir haben Deutschland, ja auch nur zum Teil vorhersehen. Ja, deshalb wird man einfach sehen müssen. Derzeit glaube ich, dass es Diskussionen geben wird. Es wird Diskussionen vor allen Dingen bei den Wirtschaftsprüfern geben. Auf der Banken- beziehungsweise Wertpapierseite sehe ich das noch nicht unmittelbar.
Okay. Es gab jetzt in den vergangenen Wochen immer mal wieder die Meldung, dass die Solaris Bank, wo du auch im Aufsichtsrat sitzt, an Teilen von Wirecard interessiert ist. Wie ist da der Stand?
Natürlich ist das so, dass das Wirecard ein Wettbewerber für die Solaris Bank in Teilen war, ja, oder ist. Und wenn so etwas, ich sag mal, zum Teil auf dem Markt ist, dann kann man sich das mit Sicherheit einmal anschauen. Können wir da unser Geschäft mit stärken? Können wir unser Geschäft vielleicht mit Teilen, die wir vorher noch nicht hatten, ausbauen? Macht das Sinn, das zu tun? Und da laufen die Prozesse. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass auch in der Zeitung stand, dass wir uns das angeschaut haben. Nach derzeitigem Stand ist es aber so, dass es für uns weniger oder für die Solaris Bank weniger interessant ist.
Okay. Du hast über die Bildeinheit, die sozusagen dafür zuständig ist, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, hast du eben schon angesprochen. Wenn man sich so die letzten Monate anguckt, waren bislang keine größeren Neugründungen oder wurde nicht darüber berichtet. Wann können wir da neue Ventures erwarten?
Ja, das ist in der Tat manchmal ist es so, da gibt es einen Zeitraum, da kommt mal 1, 2, 3 Sachen auf einmal. Wie bei unserer Finanzierungsrunde, wo wir 3 an einem Tag gemacht haben, und manchmal kommen einige Monate weniger Themen. Wir sind jetzt natürlich weiterhin sehr, sehr intensiv an den Überlegungen dran, welche neuen Geschäftsmodelle Sinn machen. Insbesondere natürlich auch, das muss man immer anschauen, hat sich durch Corona möglicherweise der Markt verändert, weiterentwickelt, haben sich Kundenbedürfnisse verändert.
Und, kannst du das an einem Beispiel festmachen?
Ja, ich glaube, dass wenn man sich das anguckt, das ganze Thema Digitalisierung und weg von den, ich nenne das jetzt mal Remote oder stationären Geschäftsmodellen, ist ja noch mal viel stärker geworden. Ich glaube, das ganze Thema, wie viel online abgeschlossen wird im Bereich Versicherung und im Bereich Banking, hat sich fast verdoppelt im Rahmen der Corona-Krise, so dass diese Geschäftsmodelle noch mal besser werden. Und wir gucken uns derzeit sehr, sehr intensiv Themen an. Wir insbesondere das ganze Thema zum Beispiel um Gen Z, Generation Z, ist für uns ein Thema, was wir als interessant erachten, wo wir gerade dran sind. Auch das ganze Thema SMI weiterhin. Da haben wir kleine und mittelständische Unternehmen. Da haben wir mit Penta ja unseren SMI-Attacker auf der Banking-Seite, aber das könnte sich auch für die Versicherungsseite sicherlich nochmal interessant ergeben. Das heißt, derzeit sind wir gerade in so einer Phase, wo wir noch nichts in der Tat kommuniziert haben. Das machen wir ja auch immer so, dass wir uns erst überlegen, was wollen wir machen. Möglicherweise geht man auch mal in Testing rein, ob das funktioniert, und kommuniziert das dann. Und das werden wir dann zu gegebener Zeit auch tun.
Das heißt, wenn ich dich aber richtig verstehe, macht ihr jetzt nicht nur neue Koop-Projekte mit großen Industriepartnern, sondern wollt auch wieder eigene Marken platzieren?
Genau, also das ist das Thema, was wir am Anfang hatten zu FinLeap Forward, ist wirklich eine Ergänzung. Es ist wirklich eine Ergänzung des Geschäftsmodells. Das heißt, wir sind nicht von dem anderen Thema, dass wir sagen, wir wollen Geschäftsmodelle bauen, wir wollen weiterhin innovative Lösungen nach vorne bringen, sind wir jetzt nicht abgeschwungen. Das ist keine, das ist nicht, dass ich das einfach nur, das eine hebt das andere auf, ja.
Du bist ja bei FinLeap für die Investor Relations auch zuständig. Ihr habt ja mehrere bekannte strategische Investoren. Und du hast ja wahrscheinlich dann den Draht auch generell in die Branche. Wie ist da jetzt gerade die Stimmung? Sind die weiter bereit, zum Beispiel bei euch weiter zu investieren, involviert zu bleiben?
Ja, die Stimmung hat sich in den letzten 6 Monaten haben wir, glaube ich, so eine Rollercoaster gesehen in der Stimmung. Ja, wenn ich mal gucke, März, April waren, glaube ich, nicht nur die Strategen, sondern auch die Finanzinvestoren in so einer Art fast Schockstarre. War wahrscheinlich jeder auch persönlich in einer Art Schockstarre, würde ich sagen. Das hat sich relativ schnell dann im Mai, Juni, Juli wieder verändert. Dass insbesondere natürlich auch bei den strategischen Investoren Thema Digitalisierung war natürlich schon immer auf der Agenda. Das war ja auch einer der Gründe, warum solche Investoren überhaupt bei FinLeap einsteigen, weil sie schon vorher verstanden haben, ich muss was bei Digitalisierung tun, ich will mit einem Fintech-Ökosystem zusammenarbeiten, ich will meine Geschäftsprozesse transformieren. Und das hat sich sicherlich nicht geändert, sodass wir weiterhin mit den Strategen, die bei uns investiert sind, gut zusammenarbeiten. Da ist ja als letztes dazu gekommen die Versicherungskammer Bayern und die Deutsche Börse im letzten Jahr und in diesem Jahr dann announced. Da arbeiten wir weiter zusammen, aber es gibt auch weiterhin einen sehr, sehr regen Austausch mit Strategen, die interessiert sind mit uns in einer Art Partnerschaft, sei es auf der Investorenseite oder sei es, wie eben diskutiert, im Geschäftsmodell in der Kooperation zu kommen. Ja, mhm. Ich glaube, und auch das, das ist natürlich jetzt immer so ein bisschen schwierig, wenn man das sagt, wird die Zeit so ein bisschen bringen. Aber ich glaube, dass auf der einen Seite der Trend und das Bewusstsein, dass die Digitalisierung notwendig ist, natürlich massiv noch nach oben gegangen ist. Was ich eben gerade gesagt hatte, wenn 40% mehr Online-Abschlüsse und Online-Interaktionen sind, dann heißt das nicht, dass das on top ist, sondern die anderen haben nicht mehr stattgefunden in den Remote-Kanälen. Aber man muss natürlich auch realistisch sein. Das Bild hat auch eine andere Seite oder die Medaille, die Budgets der Strategen, die werden natürlich durch solch eine Krise jetzt nicht größer. Ja, das heißt, insgesamt ist natürlich eine Finanzlage bei vielen traditionellen Unternehmen auch durch eine Corona-Krise eher angespannter als nicht. Und deshalb ist es, glaube ich, so, dass wir letztendlich so ein bisschen so eine Spreizung sehen werden, dass nochmal stärker geguckt wird, was sind denn wirklich Themen, die man machen will, was sind Investitionen, die man tätigen will. Und vielleicht das ein oder andere, was eine extra Locke gewesen wäre, was nett gewesen wäre, aber was keinen Umsatz bringt oder keine Kostenreduktion bringt, dann nicht
macht. Habt ihr denn schon gemerkt konkret, dass so Innovationsprojekte stärker auf den Prüfstand jetzt gestellt werden?
Ich glaube, im März, April, ja, ich glaube, da waren alle sehr, sehr stark mit sich selber beschäftigt, so für 4-6 Wochen. Das ging bei den traditionellen Unternehmen ja auch erstmal drum, wie kommuniziere ich denn jetzt? Ja, wollen wir jetzt telefonieren? Videokonferenz können wir leider noch nicht. Das hat sich, glaube ich, dann sehr schnell geändert. Und jetzt ist es wirklich so, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Wir sehen klares, starkes Interesse und eher sogar wahrscheinlich ein stärkeres Interesse. Insgesamt, also der Funnel wird größer, ja. Und dann wird natürlich geschaut, können wir uns das leisten, ist das in den Budgets drin? Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt einen Trend sehe, dass wir weniger haben oder dass Innovationsprojekte deshalb nicht stattfinden. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich glaube, da überwiegt sogar dieses Thema der Relevanz der Digitalisierung.
Hm. Ja? Man merkte, dass manche Fintech-Player jetzt dieses Momentum auch nutzen. In den USA zum Beispiel Robinhood, die jetzt unglaublichen Zulauf haben, deswegen große Runden gemacht haben. Habt ihr ähnliche Überlegungen, sozusagen natürlich auf einem anderen Level, aber sozusagen dieses Momentum zu nutzen, nochmal viel Geld fürs weitere Wachstum einzusammeln?
Klar, ich glaube, das Thema, dass wir versuchen, Momentum zu nutzen, das muss man tun. Wir haben sehr schnell und proaktiv, als Covid sozusagen anfing, beziehungsweise nach Europa gekommen ist, wenn man das ja so sagen darf, geguckt, wie können wir uns sattelfest machen? Wie können wir auch unsere Ventures sattelfest machen und vielleicht das eine oder andere auf der Kostenseite auch nochmal machen, weniger Marketing und solche Themen, um sicher zu sein, um dann aktiv nach vorne zu gehen. Und in der Situation sind wir jetzt. Ich glaube insbesondere auch, dass die Covid-Krise, wenn man das so nennen darf, schon auch nochmal zu einer stärkeren Konsolidierung im Markt führen wird. Dass es Spieler geben wird, die vielleicht etwas kleiner sind, die noch nicht so lange da sind, die nicht durchhalten werden. Das ist für uns natürlich schon so, dass wir da schauen. Da haben wir ja auch eine Historie. Wir hatten Penta als sehr kleines Unternehmen übernommen. Wir haben die Figo-Integration in Connect gemacht, sodass wir schon schon ein Interesse haben und da mit offenen Augen wach unterwegs sind, sowas wie eine Konsolidierungsstrategie zu machen. Auf der Funding-Seite ist es, glaube ich, so, ich glaube, für mich ist es immer so, der Inhalt zählt und ich schaue dann, was ich auf der Funding-Seite brauche. Also ich glaube, ich sehe jetzt irgendwie weniger Logik darin, mich komplett vollzuladen mit Kapital, wenn ich nicht weiß, was ich damit mache. Ich glaube, wir kommen erst vom Inhalt und schauen dann andersrum. Hm.
Seht ihr denn sozusagen so kleine, interessante Firmen, die bei euch reinpassen würden?
Ja, konkret, jetzt ist noch nichts konkret, ja. Aber wir schauen in Deutschland, wir schauen uns das auch im europäischen Kontext an. Wir haben ja auch Offices in Italien, Spanien und Frankreich. Und das muss natürlich auch passen, ne? Das muss passen vom, ähm, vom Geschäftsmodell, das muss passen von den Teams und das muss auch von der finanziellen Seite passen. Wenn das der Fall ist, dann kann das attraktiv sein. Und wir halten da die Augen, vor allen Dingen die Augen und Ohren offen. Wir sind jetzt aber noch nicht so weit, dass ich hier jetzt was sagen könnte. Hm.
Du bist ja auch für die Internationalisierung von Finnlieb zuständig. Habt ihr da den Plan irgendwie wie angepasst oder wollt ihr jetzt in den nächsten Monaten euch stärker auch in den neuen Märkten ausbreiten?
Ja. Das ist wieder so ein Thema, da muss man natürlich auch ein bisschen variabel sein. Wir sind ja angefangen in unseren Ventures mit Clark, mit Österreich. Wir werden jetzt auch nach der Finanzierungsrunde bei der Solaris Bank mit unseren Partnern, mit unseren großen internationalen Partnern das Geschäft in den europäischen, eben genannten europäischen Ländern mit Sicherheit ausbauen. Wir wollen auch in Connect die Internationalisierungsthemen weiter nach vorne bringen. Wir haben da ja die eben genannten Offices. Da muss man jetzt trotzdem schauen, wie sich die, und das ist auch weit weg davon, eine Ausrede zu sein, da muss man wirklich jetzt schauen, wie sich die Covid-Situation auch in, zum Beispiel jetzt in Spanien oder auch gerade wieder in Frankreich, ich habe heute gesehen, 10.000 Cases, entwickelt. Ja, deshalb, ich würde sagen, wir sind mit halb angezogener Handbremse in den letzten Monaten da unterwegs gewesen.
Der Penta habt ihr ja quasi wieder ein bisschen zurückgedreht.
Genau, weil wir auch gesagt haben, für uns ist es natürlich immer eine Frage, wo kannst du jetzt deine Ressourcen, damit meine ich finanzielle Ressourcen, damit meine ich aber auch Management Intention am besten einsetzen, ja? Und wenn du einfach einen Markt hast wie den deutschen auf der einen Seite, der möglicherweise vom Wachstum und von den, ich sag auch einfach mal von der Gemütslage durch Covid weniger eingeschränkt ist als die anderen, dann kann das durchaus Sinn machen, mal zu sagen, ich ziehe die Handbremse halb an. Und bin etwas vorsichtiger in den Schritten. Heißt aber nicht, dass wir da nicht weitergehen wollen, sondern heißt eher, dass wir uns vielleicht noch derzeit in dem letzten halben oder Jahr mehr auf die deutsche Seite fokussiert haben, ja, aus den eben genannten Gründen. Trotzdem aber an den Märkten festhalten. Ich glaube, UK ist noch mal ein anderes Tierchen mit dem Brexit. Auch ein anderer Fintech-Markt natürlich, wo man natürlich auch aufgrund der Größe immer wieder so ein bisschen hinlugt, ja. Aber insbesondere mit den regulierten Spielern aufgrund der Unsicherheit, die sich jetzt immer noch ergibt durch Brexit, ist das für uns jetzt erstmal nichts. Ja, das kann man auch sagen.
Wie interessant ist Skandinavien? Die haben ja sozusagen historisch sehr starke eigene Fintech-Player.
Ja, Skandinavien ist, glaube ich, auf jeden Fall immer interessant, um zu gucken, was passiert da. Die sind natürlich auch von den Kunden und von den Konsumentenverhalten in Bezug auf Digitalisierung schon viel weiter, was für uns gut ist, was ein guter Markt ist. Trotzdem aufgrund der Größe und auch Heterogenität dann wieder der einzelnen kleinen Märkte sind wahrscheinlich die Länder im Mittel- und beim West- und Südeuropa derzeit für uns etwas interessanter. Ja.
Wenn man jetzt mal abseits der Corona-Krise so für die nächsten paar Jahre sich Finnlieb anguckt und man mit Branchenbeobachtern spricht, stellt sich für die immer so ein bisschen die Frage, wo geht's eigentlich hin? Vielleicht ist ein Börsengang irgendwann interessant. Dann wird gesagt, okay, mit Rocket Internet als Company Builder, der jetzt gerade wieder von der Börse geht, ist dieses Modell in Deutschland eigentlich ein bisschen verbrannt. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, wen gibt es da an strategischen Playern, der Finnlieb kaufen könnte, gibt es wahrscheinlich weltweit nicht mehr so viele, die so tiefe Taschen haben, 1-2 Milliarden oder so auf den Tisch zu legen. Was ist da sozusagen eure Sicht drauf?
Ja, wir haben uns in den letzten Jahren ja von einem Company Builder tatsächlich in ein Ökosystem entwickelt. Ja, das ist schon auch ein Unterschied dann zu dem Rocket Beispiel natürlich.
Ist aber trotzdem ja relativ schwer zu durchblicken quasi für den Finanzmarkt.
Genau, man muss das Modell erstmal erklären. In der Tat, vor allen Dingen, und das ist Fluch und Segen gleichzeitig, weil es nicht diesen, ihr seid ja so wie der etwas größer ist, was es denn eurer Vergleichscase gibt. Wie gesagt, Fluch und Segen gleichzeitig, weil wir auch glauben, dass das genau sinnvoll ist, was wir jetzt gemacht haben mit dem Ökosystem. Ich glaube, es gibt in der Tat unterschiedliche Optionen, ja. Bei uns ist jetzt so, dass wir natürlich derzeit auf Wachstum sind, auf Wachstum in den Unternehmen, in denen wir investiert sind, die weiter zu skalieren. unsere SaaS-Plattform Connect weiter ausbauen wollen und wie eben gesagt auch Bild weiter ausbauen wollen. Die Mittel und mittelfristige Perspektive ist dann in der Tat so, dass es entweder sein kann, dass man sagt, man kommt eher von den Assets und deinvestiert dann Assets über möglicherweise IPOs, kriegt dann wieder neue Einnahmen, die man weiter reinbringen kann. Und ob das dann letztendlich in einigen Jahren ein Verkauf sein wird, ja, oder ob es ein IPO ist oder ob es ein Stratege übernimmt. Ja, also ein Verkauf kann ja auch ein strategischer oder ein Finanzinvestor sein. Ich glaube, das wird sich jetzt in der nächsten Zeit dann auch zeigen. Ja, da gibt's jetzt nicht den klaren Plan nach vorne. Das wäre, glaube ich, auch nicht richtig, sondern ich glaube, was du dann als Exit hast, da musst du drauf hinarbeiten. Aber man kann da auch nicht nur auf eine Seite laufen, weil dann könnte es passieren, dass sich das nicht auszahlt und dann ist es auch nicht gut, ja.
Verstehe ich schon, aber generell Startups überlegen sich ja immer, was sind mögliche Exit-Kanäle, klar, weil man ja einfach auch strategische und Finanzinvestoren an Bord hat.
Richtig, und das ist, glaube ich, das beides, was du genannt hast. Also es kann entweder ein Verkauf sein und da gibt's schon noch einige. Also da kann ich mir natürlich auf der einen Seite einen Finanzinvestor, auch einen größeren Finanzinvestor natürlich vorstellen. Es kann aber auch ein Tech-Unternehmen sein, zum Beispiel. Ja, ein Tech-Unternehmen, was sagt, ich will jetzt reguliertes Business und ich will vor allen Dingen auch wissen, wie man Companies baut, wie man im digitalen Bereich, im Fintech-Bereich wächst. Das ist auch ein mögliches Exit-Szenario. Also es gibt eigentlich beides. Es gibt sozusagen den Strategen in der Finanzindustrie und den Strategen in der Tech-Industrie, ja. Und dann gibt es sicherlich auch noch die IPO-Variante. Ja.
Aber Strategen in der Finanzindustrie siehst du quasi nicht, weil die alle zu angeschlagen sind, oder?
Ich glaube, es gibt international schon noch welche. Bei uns ist ja auch zum Beispiel eine BBVA in der Solaris Bank, eine Visa in der Solaris Bank investiert. Ich sehe jetzt nicht die Deutschen gerade auf, das ist, glaube ich, zu groß. Ja. Aber ich glaube eher an die Tech-Seite.
Okay. Lass uns für die letzten 5 Minuten noch mal ein bisschen auf deine persönlichen Erfahrungen zurückkommen. Du hast jetzt im November bei Finleap angefangen, hast davor sozusagen in der klassischen Finanzindustrie gearbeitet. Wie gesagt, schon Ergo, Deutsche Bank warst du ja auch mal. Was sind so nach so einem mehr als einem halben Jahr, was sind so deine Erfahrungen in dieser Fintech-Szene?
Ja. Rundum positiv kann man sagen. Ich glaube, die Corona-Krise hat auch noch mal gezeigt, dass dass die DNA von Startups und von Fintechs tatsächlich Veränderung ist und dass Veränderung auch, wenn sie natürlich zu viel Dynamik jetzt geführt hat in der Corona-Krise, nach vorne gerichtet angegangen werden will. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, was man sieht, dass man hier viel gestalten kann. Dass man neuen natürlich aufgeschlossen ist und auch natürlich auch neue Themen machen muss. Dazu kann ich aber auch sagen, ich bin natürlich jetzt auch nicht aus einem anderen Universum gekommen oder bin hier irgendwie eingeflogen in die Fintech-Szene.
Das heißt, die Unterschiede sind gar nicht so groß, oder?
Ja, ich habe damals vor, ich weiß nicht, 6, 7 Jahren bei der Commerzbank als Head of Strategy diesen Commerz Ventures aufgebaut, den Corporate Venture, den es jetzt immer noch gibt. Und habe auch in den letzten Jahren digitale Geschäftsmodelle dann aufgebaut und viel mit Fintechs auch zusammengearbeitet, ja. Das heißt, die Kooperation habe ich gehabt. Ich habe viel mit Kollegen dann natürlich schon zusammengearbeitet. Und ich glaube, natürlich ein klarer Bestandteil der DNA ist einfach Veränderung. Und das ist in der traditionellen Industrie noch nicht so viel der Fall. Ja, du hast halt ein bisschen nach vorne gerichtet. Du willst neue Themen schaffen, du bist auch dran möglicherweise sogar mal interessiert oder nimmst es natürlich massiv in Kauf, dass Sachen auch mal nicht funktionieren. Das ist schon ein Unterschied, wenn du in einem Corporate Korsett bist.
Kannst du das an irgendeinem Beispiel festmachen?
Ja, gut, also man schaut sich möglicherweise ein neues Produkt an, launcht das neue Produkt dann auch und sieht, hat das als MVP auch getestet. Und sieht, naja, so richtig reagiert der Kunde doch nicht drauf. Ja, jetzt kann ich natürlich sagen, ich ziehe das komplett durch. Ich mache da super viele Incentives für meine interne Vertriebsmannschaft drauf. Irgendwie kriegen die das raus. Oder du sagst einfach, nee, der Kunde nimmt es doch nicht so an, wie du glaubst. und musst es verändern. Ja, das sind halt schon unterschiedliche Vorgangsweisen. Und das ist natürlich sehr positiv, weil wir noch mal stärker das ganze Thema Kundennutzen und letztendlich Kundenerfahrung und flexible Angebote in den Vordergrund stellen. Das soll aber nicht heißen, dass alle traditionellen Unternehmen dass das nicht machen, sondern es gibt da auch große Unterschiede in der Kultur natürlich und wie man jetzt mit Veränderung umgeht. Ja, das heißt, ich glaube, was wir hier sehen, ist noch mal, da ist es einfach noch mal mehr im Mittelpunkt des Geschäftsmodells. Ja.
Gibt es auch so Impulse, die du aus deiner langjährigen Erfahrung hier mit reinbringen konntest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich dadurch, dass ich viel in der Industrie war, eine sehr, sehr gute Perspektive auf Geschäftsmodelle, was vielleicht auch nicht geklappt hat, was der Kunde möchte und wie auch Mechaniken von Geschäftsmodellen funktionieren. Und das hilft natürlich viel auch bei unseren B2B-Modellen, weil da arbeiten wir ja auch wieder mit den traditionellen zusammen. Das hilft auch in der Beurteilung von neuen Geschäftsmodellen. Weil die tollste Idee bringt dir nichts, wenn der Markt nicht da ist oder wenn es eigentlich eine etwas zu verspielte Idee ist, aber für den Kunden dann doch letztendlich zu komplex. Das bringe ich mit Sicherheit mit rein. Auch das ganze Thema, wie wir mit unseren größeren Partnern interagieren müssen, dass man da möglicherweise die Prozesse, die internen Prozesse von den Partnern natürlich auch mit einbeziehen muss, dass es vielleicht manchmal doch etwas länger dauert und man trotzdem, das heißt dann nicht, dass man was nicht machen will. Ich glaube, diese Themen sind natürlich, die kann ich sehr, sehr gut einbringen. Und du hattest es gesagt, ich habe sowohl in der Banken- wie auch in der Versicherungswelt gearbeitet, was natürlich beides Finanzdienstleistung ist, aber was schon anders ist von der ganzen Einstellung. Und ich glaube schon dran, dass durch die digitalen Modelle das Thema Banking und Versicherung im ganzen Bereich Conceptual Finance wieder stärker zusammenkommt. Das hat ja bisher, altes Wort war da ja Bank Assurance für, theoretisch immer gut geklungen, aber nie so richtig funktioniert.
Auf der Fintech-Seite hat das bislang auch noch nicht
genau richtig funktioniert. Genau, das stimmt. Ich glaube dran, ja. Weil ich sehe einfach keine Logik, wenn ich mir ein E-Bike für, ich weiß es nicht, 3.000 Euro kaufe, das noch mit dann zum Teil finanziere über ein Splitpay, dass ich da nicht sofort auch eine Versicherung mit abschließen soll. Ja, da muss ich nicht noch in eine Versicherungsagentur laufen, sondern das kann ich eigentlich direkt am Point of Sale machen. Und dadurch, dass ich sozusagen Banking und Versicherung zusammenbringe, habe ich natürlich da vielleicht auch noch mal mehr, schlägt mein Herz noch mal mehr für diese Verbindung. Und ich glaube daran, und ich glaube, das kann ich auch sehr, sehr gut hier noch mit einbringen.
Sprechen wir uns in ein, zwei Jahren noch mal und gucken, ob es wirklich so eingetreten ist. Vielen Dank für deine Zeit, Birte. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Super, danke schön, Kaspar.